Gregory Challis ist so etwas wie ein Hieroglyphenforscher, nur dass es bei ihm weniger um die Entzifferung von Hieroglyphen der alten Ägypter geht, als vielmehr um die Hieroglyphen, die im Erbgut liegen. Und um das zu können, ist er in der Chemie genauso zu Hause wie in der Biologie. Und warum er sich jetzt diese wahnsinnige Mühe macht, das alles zu entziffern, das verrät er uns am besten. Welcome. Sie verfolgen einen sehr interdisziplinären Forschungsansatz, in dem Sie eigentlich traditionell getrennt arbeitende Wissenschaftsdisziplinen wie synthetische und analytische Chemie und Molekularbiologie und Bioinformatik auch noch miteinander verknüpfen. You have a very interdisciplinary approach to research. You are crossing traditional separated science disciplines such as synthetic and analytical chemistry with molecular biology and Bioinformatics. Wie kann ich mir das bei Ihnen vorstellen? Arbeiten Sie mit Experten bei sich im Labor, im jeweiligen Gebiet, oder stellen Sie nur Allround-Genies ein? How can I imagine the work in your lab? Do you work with experts in the relevant discipline, or do you have Allround-Geniuses like you working there?
That's very flattering, thank you. It's a mixture of both, actually. So most people come into the lab with that specialization in a particular discipline, and they're very much given the opportunity to learn other disciplines, and the extent to which they do that really depends on the individual, actually. So certainly teamwork is a big part of what we do, and we have chemists and biologists working together in the lab, but there are unquestionably also some people over the course of a few years in the lab will pick up everything and be really amazing at all of those things.
Okay.
Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich eine Kombination aus beiden. Also die meisten, wenn sie neu dazukommen, sind oft spezialisiert auf ein bestimmtes Thema. Aber oftmals im Laufe der Zeit, wo sie dann an dem Thema arbeiten, lernen sie noch viel dazu. Und das ist dann sehr abhängig von der Person. Manche werden dann richtig zu den richtigen Allroundern. Und genau. So, und das, aber ein wichtiger Zusammenhang ist dabei auch noch das Teamwork, weil die ganzen Spezialisten auch miteinander arbeiten müssen. Und so kommen dann auch die ganzen Disziplinen wieder zusammen.
Ich habe mich ja auch durch Ihren Abstract durchgeforstet, und da tauchte immer wieder der Begriff Metabolite auf, Metabolites, beziehungsweise sogar ganz konkret die sogenannten sekundären Metabolite. So I had initially promised that we explain these facts and the terms that I spread around here. What is a metabolite?
So a metabolite is basically a small molecule, a small chemical that is produced by a microorganism.
Hmm. So clear so far, yes. And what is a secondary metabolite?
So that's actually, I guess, kind of a contentious term that has been debated a lot by people in the community. But I guess the kind of original definition of a secondary metabolite is that it's a metabolite produced by a microorganism that is not essential for its survival. I guess the caveat with that is that's very much looking at the microorganism from the perspective of being cultured, isolated in the lab. Of course, microorganisms wouldn't produce such metabolites if they didn't allow it to survive in some way. And these metabolites, it looks as if they really come into their own when they're in the complex environment where they live with lots of other microorganisms.
Genau, also ein Metabolit allgemein ist erstmal ein sehr kleiner Stoff, chemisch gesehen, der von einem Mikrob produziert wird. Und das Besondere an Sekundärmetaboliten ist einfach, dass, also erstmal die Definition von Sekundärmetaboliten ist sehr umstritten, weil nicht genau, also damit ist oftmals gemeint, dass dieser Stoff nicht essentiell ist für das Überleben des Organismus. Und aber das ist halt dadurch umstritten, dadurch, dass man das so definiert, wenn man den Organismus im Labor untersucht. Und wahrscheinlich braucht er diesen Stoff nicht im Labor, er produziert ihn trotzdem. Deswegen wird er als Sekundärmetabolit definiert. Aber in der natürlichen Umgebung ist dieser Stoff wahrscheinlich schon zum Überleben notwendig, und deswegen wird auch produziert von den Mikroben.
Und worin besteht jetzt die Bioaktivität der Sekundärmetaboliten? What determines its bioactivity of the secondary metabolites?
So that is a really fantastic question, and it's not a very easy question to answer.
Okay.
So to put it simply, the structure of the metabolite is intrinsically linked to the kind of bioactivity it has, However, the relationship between a metabolite structure and its bioactivity is an extremely complex one, and it's one that is still not very well understood. And if anyone on this planet was able to understand that in a predictive way, well, they'd be a billionaire for sure. So,
okay. So you would employ him at your lab?
I would, yeah.
Ja, das ist eine fantastische Frage, aber auch einfach nicht leicht zu erklären. Ich versuche es einfach mal, und zwar im Endeffekt, die Bioaktivität eines Metabolits wird definiert aus der Struktur dieses Stoffes. Also es ist eine starke Zusammenhang zwischen der Struktur und der Wirkung. Aber dieser Zusammenhang zwischen beiden, wie sich das eine aus dem anderen gibt, ist oft nicht verstanden und ist auch schwer zu verstehen. Und das ist das, was wir untersuchen, und genau, das ist das Komplexe, was wir verstehen wollen.
Analysen von Erbgutsequenzen haben wir bei Ihnen ergeben, dass Sie viel größeres Potenzial haben, die sogenannten bioaktiven Metabolite zu produzieren, die wir jetzt gerade hatten, wenn sie eben nicht unter Isolationsbedingungen, was ja üblich ist, in Laboren bestehen. Dabei haben Sie ganz besonderes Interesse an einer Sache. You wrote in your abstract that the analysis of genome sequences have suggested that they have a far greater potential to produce bioactive metabolites than has been uncovered under classical isolation conditions. Sondern bei ihm ist es jetzt so, dass er ein besonderes Interesse an der Aufdeckung der sogenannten kryptischen Gene hat. So you are writing about cryptic genes that are hidden in the genome. Wie kann ich mir diese kryptischen Gene vorstellen? How can I imagine these cryptic genes?
So this term cryptic gene cluster actually, so a group of genes, refers to a set of genes in a genome that look based on their sequence as if they should be responsible for making a bioactive secondary metabolite, but the corresponding metabolite is not something that's known to be produced by the organism. So the term cryptic actually refers to the products of those genes rather than the genes themselves.
Oftmals sind diese kryptischen Gene zusammengefasst in Gruppen von Genen, die man dann Gencluster nennt im Genom, und und man schaut einfach im Genom auf die Sequenz dieses Gens, und anhand der Sequenz kann man schon erkennen, dass dieser Stoff, der da produziert werden sollte von den Genen, die die Sequenz ausmacht, dass es irgendeine Aktivität haben muss. Aber man hat diesen Stoff, der diese Aktivität hat, noch nicht gefunden. Man sieht also Anhalt dafür, aber man hat es noch nicht gefunden, und das interessiert uns.
Und worin liegt jetzt das Potenzial, die aufzudecken? Why do you uncover them? So what's the benefit for doing so?
So the reason why we're interested in uncovering the products of these genes is because we know from the benefit of research over the last 70 years that many of the bioactive products produced by microorganisms are very useful in medicine and agriculture. So to give you a few examples, the overwhelming majority of antibiotics come from microorganisms. There are also many compounds used to treat cancer, to aid in controlling transplant operations, and also in agriculture, so protecting crops. So the hope is that by finding the products of these so-called cryptic gene clusters, we might find new compounds that could be the starting point for developing additional products that would be beneficial for us.
Das ist eigentlich schon eine sehr lange Geschichte, die schon 70 Jahre zurückreicht, also mindestens 70 Jahre, dass diese Stoffe, die von diesen Mikroben produziert werden, auch in ganz vielen also Gebieten Anwendung finden, zum Beispiel in der Medizin. Also viele von den Antibiotika, die wir benutzen, sind eigentlich produziert von Mikroben, und die benutzen wir in der Medizin, um Infektionen zu heilen. Aber auch zum Beispiel Stoffe, die gegen den Krebs wirken, werden oft auch von Mikroben ursprünglich produziert. Und das geht noch viel weiter, also zum Beispiel auch in der Landwirtschaft. Viele Stoffe, die da produziert werden, werden in der Landwirtschaft angewendet, um das noch viel ertragreicher zu machen.
Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Forschung sind die sogenannten nicht-ribosomalen Peptidsynthesen. Also in Fachkreisen redet man hier von NRPS. Und ich muss sagen, bei mir hat es schon im Biounterricht bei Peptiden schon fast aufgehört. Also ich kann das noch so ein bisschen zurückbilden als ein kleines Protein, was ich da noch weiß. So perhaps we start just with the term, what is a peptide?
So a peptide is essentially a polymer of a common building block in cells, which is amino acids. So you take amino acids and you join them together to make a long structure that has several repeating building blocks in it.
Also so ein Peptid ist im Prinzip ein Polymer, das heißt, das ist eine Sequenz von mehreren Bausteinen und diese Bausteine sind im Fall von Peptiden halt die Aminosäuren und Aminosäuren zusammengekettet in einer Kette, dann spricht man, wenn sie das sind, dann spricht man von einem Peptid.
So, und wenn wir jetzt den Schritt weitergehen und uns jetzt die sogenannten nicht-ribosomalen Peptidsynthesen vorstellen, dann habe ich also diese Kette, aber was ist da nicht-ribosomal? If I imagine the sequence, but the non-ribosomal peptide synthesis, are you able to explain it in short words?
I can try.
Yeah.
So it's quite technical. Mm. So basically, in all living organisms, there is a ubiquitous system for making peptides and proteins. So these polymers, which is called the ribosome, and then in microorganisms, there is a separate second system called a non-ribosomal peptide synthetase that is responsible for making smaller peptides, which very often have interesting bioactivities. Mm. And just at the level of the biochemical mechanism, the way these two processes work are quite distinct.
Das noch ganz kurz übersetzen?
Ja. Also da spielt die Herkunft eine Rolle. Also die Peptide werden im Normalfall, also was man immer dachte, eigentlich von den Ribosomen produziert. Das sind so Maschinen innerhalb der Zelle, die aus Aminosäuren die Peptide produzieren. Aber bei den nicht-ribosomalen Peptiden ist es halt anders. Da sind andere Maschinerien in der Zelle dafür verantwortlich, dass diese Aminosäuren zusammengekettet werden. Und diese Peptide haben halt auch oftmals ganz andere Wirkung.
You discovered already some natural products. Which products did you discover?
We've discovered quite a wide range of natural products that do everything from mediate communication between cells through to killing bacterial cells or human cancer cells or even will cause damage to weeds, so it can be used as herbicides, for example. So perhaps just to pick one example, we have a very exciting molecule from a group of bacteria called Burkholderia that we filed a patent on a couple of weeks ago, and this molecule is very active against the organism that causes tuberculosis. So we hope that this might be the foundation of a new treatment for tuberculosis, which is really desperately needed in the developing world.
Mm. Also wir haben eigentlich schon sehr verschiedene Stoffe identifiziert. Also manche wirken gegen Bakterien, also sie töten Bakterien, andere töten Krebszellen innerhalb des Menschen. Andere kann man einsetzen, um Unkraut zu beseitigen. Ganz speziell haben wir zum Beispiel einen Stoff entdeckt, der von einem Bakterium, dem sogenannten Burkholderia, produziert wird. Und dieser Stoff, also wir haben festgestellt, dass dieser Stoff gegen Tuberkulose eingesetzt werden kann und Tuberkulose heilen kann.
Letzte Frage. Wir leben ja in einer Zeit, in der immer mehr Mikroorganismen gegenüber den gängigen Antibiotika resistent geworden sind. Ist das auch eine Zeit, in der es ganz, ganz wichtig ist, diese natural products, an denen zu forschen? We live in a time in which microorganisms become more and more resistant to common antibiotics. Is it a time in which the research on the natural products becomes more and more important?
Well, I think it's always been important. You just have to look at the number of drugs that have origins in natural products to realize that that's the case. I think in the 1990s, advances in the ability of human beings to synthesize molecules, coupled with the ability to screen those molecules for activity, meant that many of the pharmaceutical industries moved away from natural products and towards those synthetic compounds. But those molecules have not delivered. So there are not many drugs that have come out of these approaches, especially in areas like infectious diseases. And so I think now there's a renewed emphasis on natural products. People realize that they're unrivaled as a starting point for discovering drugs.
Also es geht Hand in Hand mit der Entwicklung, vor allem in den 90er Jahren, dass wir einfach mehr Fähigkeiten haben, um neue Moleküle zu entdecken, aber auch mehr Möglichkeiten, um neue Moleküle zu produzieren. Das heißt, es gibt den Ansatz, dass diese Moleküle nicht von Mikroben produziert werden, sondern dass wir sie synthetisch entwickeln und auch synthetisch in Großmengen produzieren. Oftmals ist es aber trotzdem leider das Problem, dass diese synthetischen Moleküle nicht die Wirksamkeit haben, wie die von diesen natürlichen Proteinen, die von Mikroben produziert werden.
Thank you very much for coming here.